Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Fall Lüchte, der wohl hundertfache Missbrauch von Kindern, hat vor einigen Monaten schon für viel Aufsehen gesorgt. Und der Prozess fing in dieser Woche erst einmal überraschend mit einem Geständnis der drei Angeklagten an. Diese hatten die Taten weitestgehend zugegeben. Das Urteil im Prozess, das steht freilich dennoch aus. Denn auch wenn die Schuld damit wohl eindeutig bewiesen ist, die zuständigen Richter, die stehen jetzt natürlich trotzdem vor der Aufgabe, für das gewaltige Ausmaß der Taten das rechte Strafmaß zu finden. Und ich selbst, ich habe mich hier schon, ob des Ausmaßes der Taten, ein wenig hilflos mit diesem Wort gewaltig beholfen. Die Richterinnen und Richter, die müssen es aber abwägen und am Ende in Zahlen fassen. Mit dem Anspruch, mit diesem Urteil etwas abzuschließen, Rechtsfrieden zu schaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Juristen und ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer. Und ich habe ihn gefragt, unabhängig davon, welches Strafmaß am Ende des Prozesses nun verkündet wird, es ist wohl zu erwarten, dass es Menschen gibt, denen es dennoch als zu lasch erscheint. Haben Sie Verständnis für diese Haltung?
Ja, Verständnis in dem Sinne, dass ich die Gründe dafür verstehe. Ob die Gründe im Einzelnen richtig oder falsch sind, das ist eine zweite Frage. Die meisten sind solche Beschwerden darüber, eine Strafe sei nicht hoch genug, doch sagen wir mal sehr stark aus dem Bauch heraus und intuitiv formuliert. Und wenn man nachfragt, was denn da nun eigentlich das angeblich Richtige oder Bessere sei, dann kommt auch meistens außer so einem allgemein vagen Rachevorstellungen oder dem Wunsch, möglichst hart zuzuschlagen, relativ wenig. Und es wird auch selten wirklich begründet, warum dieses harte Zuschlagen, also im Sinne einer Rache für das stellvertretenden Rache für das Opfer oder die Opfer, jetzt sozusagen eine bessere Strafe sein soll, die sinnvoller ist oder abschreckender ist oder den einzelnen Täter mehr beeindruckt. Das alles ist ja, wie man weiß, relativ fraglich, stark umstritten. Und wenn man schon an jede Tat immer so herangeht, dass man sagt, alles, was schlimm ist, muss mit möglichst hohen Strafen belegt werden, dann ist ja die Richtung sowieso schon immer vorgegeben.
Richterinnen und Richter haben ja auch einen Bauch und haben natürlich, können sozusagen ihr eigenes Bauchgefühl ja auch nicht völlig ausschalten und sollen das ja wohl auch gar nicht. Aber wie lassen sich denn Maßstäbe für Strafmaß überhaupt entwickeln? So ganz klare Zuordnungen, also für die Tat gibt es solche und solche Strafe, das wird ja der menschlichen Realität nicht gerecht. Wie lassen sich richtige Maßstäbe entwickeln und begründen?
Ja, es gibt ja im Bereich von Freiheitsstrafen, Geldstrafen funktionieren, sagen wir mal, analog zur Freiheitsstrafe, aber wir reden ja im Wesentlichen über Freiheitsstrafen. Da gibt es ja nur eine sogenannte absolute Strafe, die also nur eine Punktstrafe ist. Es ist die lebenslange Freiheitsstrafe, die in wenigen Fällen, überwiegend im Fall des Schuldspruchs wegen Mordes, verhängt werden muss und zwar ohne Alternative. Alle anderen Strafen sind im Gesetz vom Gesetzgeber als Strafrahmen vorgesehen. Diese Strafrahmen sind unangenehm groß inzwischen, weil der Gesetzgeber immer wieder dazu neigt, die Strafrahmen auszudehnen aus aktuellen Anlässen, aus allgemeinen rechtspolitischen Gründen und so weiter. Das führt dazu, dass man vielfach Strafrahmen hat, die von 6 Monaten oder von einem Jahr beispielsweise bis 10 oder 15 Jahre gehen. Das funktioniert aber natürlich nicht, jedenfalls nicht nach den Vorstellungen des Gesetzes, als rein intuitiver Akt des Bauchgefühls. Wir haben ja eine inzwischen über 60-jährige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, also des Bundesgerichtshofs zur Strafzumessung. Und es gibt eine Vielzahl von erstens gesetzlichen Regeln, die beispielsweise den Strafrahmen einschränken. Also beispielsweise darf ein Gehilfe nicht gleich hoch bestraft werden wie ein Täter. Und ein Versuch nicht zwingend gleich hoch wie eine vollendete Tat und so weiter. Dann gibt es weitere Strafrahmeneinschränkungen. Und dann gibt es eine große Vielzahl von höchstrichterlich entwickelten Regeln, die meistens von den Gerichten auch gekannt und angewendet werden, die sagen, es gibt in diesem allgemein freien Raum, Spielraum, gibt es strafschärfende, also sagen wir belastende Gesichtspunkte und entlastende Gesichtspunkte. Und da muss man einen Mittelweg finden. Beim Kollegialgericht ist der ja auch häufig, also wenn 5 Richter entscheiden, ist der Vorschlag ja auch nicht immer gleichlautend. Eine gezielte Punktstrafe, also dass nur eine einzige Strafe überhaupt richtig sein kann, haben wir in Deutschland nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es erstrebenswert wäre. Strafzumessung ist ja keine Mathematik oder keine bloße Anwendung von Rechenregeln, sondern das ist immer von Menschen und von Situationen und von den unendlichen Möglichkeiten des Einzelfalls bestimmt.
Wir reden ja über einen Prozess, der den Angeklagten gemacht wird in den Medien. Sie haben die Medien ja auch gerade schon erwähnt, wird natürlich gleichzeitig immer noch etwas anderes sehr stark thematisiert, nämlich das mutmaßliche Versagen diverser Behörden. Thematisiert wird es sicherlich auch zu Recht. Im Prozess spielt es natürlich nachvollziehbarerweise jetzt keine Rolle. Dennoch sprechen wir immer noch über diese Konsequenzen, die daraus gefordert werden. Das ist ja eigentlich jetzt keine Sache des Rechtsstaates, keine Sache des Strafgesetzes. Es ist eigentlich ein politischer Prozess. Vermischen wir das oft ein bisschen in der medialen Berichterstattung?
Das wird sogar sehr stark vermischt und nicht nur oft, sondern fast regelmäßig, muss man sagen. Wir erleben es ja jetzt auch wieder in diesem mutmaßlichen Missbrauchsfall im Saarland, in diesem Krankenhausfall, wo jetzt der riesige Skandal oder der sich langsam aufbauende Skandal gerade darin bestehen soll, dass Opfer, von denen man noch nicht mal weiß, ob sie die Tat überhaupt bemerkt haben, vor Jahren von einem Täter, der inzwischen ersichtlich verstorben ist und gar nicht mehr lebt, vielleicht missbraucht wurden. Und ob man den Eltern dieser Opfer möglicherweise hätte sagen sollen, dass ihr Kind vielleicht, ohne es zu merken, Opfer dieses Täters war. Und daraus wird, ohne dass schon irgendwas weiteres bekannt ist, ein sogenannter Skandal gemacht der Vertuschung. Und schon wieder wird gefragt, wer ist verantwortlich und wer muss zurücktreten oder so. Und das erleben wir ja sehr häufig. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen oder allgemein kritisieren. Natürlich gibt es immer Strukturen, die bestimmte Ereignisse oder Fehlentwicklungen und dann natürlich auch Straftaten möglicherweise begünstigen oder erschweren oder erleichtern. Und da kann man dann auch nach sogenannten Hintergründen oder Verantwortlichkeiten suchen. Aber wir müssen ja damit leben, dass unsere Welt nicht von vornherein straftatenfrei gemacht werden kann. Wir haben immer zu jeder Zeit eine relativ große Zahl, obwohl sie zurückgeht, große Zahl von Straftaten. Und hinterher kann man natürlich immer sagen, wenn man das alles gewusst hätte, was wir jetzt wissen, und nicht völlig, von Sinnen gewesen wäre, hätte man die Tat vermutlich verhindern können. Das ist bei jeder Tat so.
Aber der Ruf nach Verantwortlichkeiten, würde ich sagen, ist ja irgendwie schon mindestens ein menschliches Grundbedürfnis, wenn eine solche Straftat geschehen ist. Ist es nicht nachvollziehbar, dass man nach dem Rechtsstaat dann ruft, der dann irgendwie angepasst werden soll?
Das ist außerordentlich nachvollziehbar. Der Mensch hat ein sehr starkes Bedürfnis, Verantwortlichkeiten zu suchen und in Anführungszeichen Schuldige oder Verantwortliche zu finden und zu benennen und irgendwelche Gründe zu konstruieren. Aus irgendeinem Grund muss eine schlimme Tat oder ein schlimmes Ereignis halt passiert sein. Irgendetwas aus dem puren Zufall muss es verursacht haben und irgendjemand muss dafür verantwortlich sein. Und je weniger die Menschen über die Einzelheiten der Tat wissen, desto höher ist eigentlich in der Regel das Bedürfnis, solche Verantwortlichkeiten aus der Ferne oder auf der Grundlage von irgendwelchen oberflächlichen Nachrichten und Schlagzeilen zuzumessen und zu sagen, irgendwo ist einer aus einem Gefängnis ausgebrochen, der Minister muss zurücktreten. Es hat natürlich fast nichts miteinander zu tun. Und wenn man sich den Taten im Einzelnen nähert, stellt man fest, dass es für jede Tat, auch für ganz schlimme Taten, natürlich immer eine große Vielzahl unterschiedlicher Ursachen gibt. Und es kommt ja gerade darauf an, die wichtigen von den unwichtigen Ursachen zu unterscheiden, und Verantwortlichkeiten halbwegs sinnvoll so zuzuordnen, dass wir sagen können, darauf können wir auch einen Schuldvorwurf stützen. Ja, niemand würde ja jetzt sagen, der Busfahrer, der den Täter zum Tatort gebracht hat, der ist auch verantwortlich. Dann sind wir ganz schnell bei der Hand zu sagen, irgendjemand hätte ihn daran hindern müssen. Das ist, um es zu wiederholen, sehr verständlich, aber häufig doch ziemlich irrational.
Sie haben vorhin den sehr weiten Strafrahmen im Einzelnen erwähnt. Würden Sie denn sagen, dass das Strafrecht in gewisser Weise unter einem gesellschaftlichen Druck steht, unter komplexe Antworten zu finden?
Ja, das ist ziemlich zutreffend formuliert. Also das Strafrecht steht immer unter Druck, weil Strafrecht ja in außerordentlichem Maße im Fokus öffentlicher Wahrnehmung und des Interesses steht, weil es halt in einer ganz besonderen Weise die Macht und die Gewalt des Staates repräsentiert und die Grenzen bestimmt, innerhalb derer dieses soziale Zusammenleben gestaltet werden soll. Und dabei verändern sich ja die Grenzen dieses Strafrechts ständig und ganz viele der uns umgebenden Rechtsgüter oder Zustände oder Verhältnisse, in denen wir leben, sind ja nicht strafrechtlich geschützt und andere sehr stark. Und es wird dauernd darüber diskutiert, was nun schützenswert ist und was nicht. Die Zuordnung verändern sich, was heute als Selbstbestimmungsrecht, als informationelle Selbstbestimmung, als Eigentum an den eigenen Daten, als Verfügungsgewalt über das eigene Wollen und Handeln so angesehen wird, wurde vor 30, 40, 50 Jahren noch kaum beachtet. Also die Dinge verändern sich sehr stark, auch im Sexualstrafrecht und in anderen Bereichen, die häufig so erscheinen, als ob sie sozusagen über Jahrhunderte oder Jahrtausende immer gleich geblieben seien. All das verändert sich sehr stark. Und die Gesellschaft fordert einfache Antworten im Sinne von klaren Zuordnungen von Verantwortung, Schuld und Ausgrenzung, also wer sind die Bösen, wer sind die Guten. Und davon ist das Strafrecht in der Tat häufig und mir scheint zunehmend häufig überfordert, weil auch viele Sachverhalte inzwischen in den Bereich des Strafrechts gerückt sind, die sich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gar nicht erfassen lassen.
Das war der Jurist, Publizist und ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer.